Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker.
Und ich bin Christian Bonk, freier Journalist und ebenfalls schon lange mit der Branche unterwegs. Heute sprechen wir über ein Thema, das im Alltag vieler Fahrerinnen und Fahrer ständig präsent ist und das für Unternehmen richtig teuer werden kann. Bußgelder, Pflichten und die Frage, wie man im Dschungel der Vorschriften den Überblick behält.
Denn die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Das BAIM kontrolliert jedes Jahr über 100.000 Fahrzeuge und bei rund einem Drittel gibt es Beanstandungen. Lenkzeitverstöße, Überladung, technische Mängel. Die Liste ist lang. Und gleichzeitig gab es 2024 über 32.000 Unfälle mit Lkw-Beteiligung. Das zeigt, wie eng Sicherheit und Regelwerk miteinander verknüpft sind.
Und dabei halten sich viele Irrtümer absolut hartnäckig. Zum Beispiel glauben manche Fahrer, sie können selbst entscheiden, ob sie 9 oder 10 Stunden lenken dürfen. Tatsächlich legt die Gewerbeordnung fest, dass der Arbeitgeber Zeit und Ort der Arbeitsleistung bestimmt. Und die Einsatzzeit wird oft mit Arbeitszeit verwechselt. Dabei dürfen in einer Einsatzzeit von bis zu 15 Stunden maximal 10 Stunden echte Arbeitszeit liegen. Der Rest muss aus Pausen oder Bereitschaft bestehen.
Auch bei der Abfahrtskontrolle gibt es Missverständnisse. Sie ist Arbeitszeit und sie muss mit gesteckter Fahrerkarte aufgezeichnet werden. Nachtragen ist nicht erlaubt. Und wer vor dem Stecken der Karte schon gearbeitet hat, muss die Zeit nachtragen. Sonst drohen wieder Bußgelder.
Und dann wären da noch die Bereitschaftszeiten. Wenn klar ist, wie lange man an der Rampe warten muss, kann das als Bereitschaft gelten. Wenn nicht, ist es Arbeitszeit. Der Fahrtenschreiber erkennt das aber nicht automatisch und wer sich blind darauf verlässt, riskiert, dass die vorgeschriebene Fahrtunterbrechung nicht stimmt.
Ein zweiter großer Block ist die Ladungssicherung. Hier greifen StVO, HGB und OWG ineinander. Der Verlader ist für die beförderungssichere Verladung zuständig, der Fahrer für die betriebssichere. Und der Unternehmer muss geeignete Hilfsmittel bereitstellen und das Personal schulen. Aber egal wer lädt, der Fahrer hat immer eine Nachprüfpflicht.
Und die ist absolut nicht verhandelbar. Wenn die Ladung verrutscht, wenn die Lastverteilung nicht stimmt oder wenn Sicherungsmittel fehlen, muss der Fahrer stehen bleiben. Das OLG Hamm hat das ganz klar bestätigt. Und wer weiterfährt, riskiert nicht nur Bußgelder und Punkte, sondern im schlimmsten Fall sogar Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung oder Tötung.
Und dann gibt es seit Ende 2024 eine weitere wichtige Neuerung. Der Notbremsassistent darf ab 31 km/h nicht mehr abgeschaltet sein. Das steht jetzt ausdrücklich in der StVO. Wer ihn deaktiviert, zahlt 100 € und bekommt einen Punkt. Und wenn es kracht und der Assistent war aus, kann das als Mitverschuldung gewertet werden.
Dabei können die Systeme viel, aber nicht alles. Schlechte Witterungen, verschmutzte Sensoren oder technische Grenzen können dazu führen, dass der Assistent sich selbst deaktiviert. Das ist erlaubt, aber bewusst ausschalten, das ist seit der Reform absolut tabu. Und die Logdaten sind vor Gericht verwertbar.
Das alles bedeutet für Unternehmen Folgendes. Die Anforderungen steigen, die Kontrollen werden genauer und die Haftungsrisiken wachsen. Wer seine Fahrer nicht schult, wer Prozesse nicht dokumentiert und wer Ladungssicherung vernachlässigt, riskiert hohe Kosten und im schlimmsten Fall die Zulässigkeit nach GÜKG.
Und genau darüber sprechen wir jetzt mit jemandem, der täglich mit diesen Themen zu tun hat. Einem Experten, der weiß, wo in der Praxis die größten Fehler passieren und wie man sie vermeidet. Rechtsanwalt Dr. Wolf-Henning Hammer beschäftigt sich in der Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH auch mit Fällen rund um das Verkehrsrecht und ist regelmäßig als Autor für die Verkehrsrundschau tätig. Lieber Herr Dr. Hammer, haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Zeit heute. Wir freuen uns, Sie bei uns im Studio zu haben.
Ja, ich freue mich auch, insbesondere, weil ich mich eben halt auch in der Vorbereitung noch einmal an meine eigene Tätigkeit als Lkw-Fahrer erinnert fühle und ich bin wirklich gerne dabei.
Das macht es für uns natürlich noch mal authentischer, jemanden zu haben, der einerseits die rechtliche Lage sehr gut beurteilen kann, aber auch über eigene Fahrerfahrung verfügt. Das haben wir wirklich sehr selten. Also insofern würde ich sagen, Herr Dr. Hammer, wir steigen gleich ein.
Ja, sehr gerne.
Wo passieren denn in der Praxis die meisten Fehler bei den Lenk- und Ruhezeiten, einem der Kernthemen im Straßengütertransport?
Ja, also das, was ich so mitkriege in der Praxis, Das ist einfach der Punkt, dass die Fahrer mitunter einfach gar nicht richtig darüber belehrt werden, was eben halt die maßgeblichen Lenk- und Ruhezeiten sind. Und bei der wöchentlichen Kontrolle der Aufzeichnung des Kontrollgeräts wirklich mitunter daneben liegen und die Fahrten auch nicht so disponiert sind, dass die Lenk- und Ruhezeiten eingehalten werden können. Das heißt, die Streckenführung, die An- und Abfahrtszeiten, die Zeiten der Be- und Entladung geraten oftmals in die Problemzone. Und wir haben hier einfach die Problematik, dass der Fahrer und der Unternehmer in der Haftung stehen können, weil der Fahrer ist natürlich derjenige, der in der ersten Linie verantwortlich ist. Und der Unternehmer ist aber dann auch mit drin, wenn er eben halt den Fahrer nicht entsprechend belehrt, nicht unterweist, nicht kontrolliert. Aber für eigenmächtige Verstöße des Fahrers haftet der Unternehmer dann eben halt nicht. Aber wie gesagt, die wöchentliche Kontrolle und Aufzeichnung, Einhaltung der Pausen und all das, das sind so im Prinzip die Dinge, die bei den Lenk- und Ruhezeiten am meisten auftreten.
Ja, okay. Das heißt also, da ist eine kontinuierliche Fortbildung wahrscheinlich der beste Weg. Wenn wir mal beim Bußgeld bleiben, welche sind denn für die Fahrer besonders gefährlich und warum?
Ja, also für die Fahrer sind natürlich alle die Bußgelder gefährlich, die eben halt dazu führen können, dass sie die Fahrerlaubnis verlieren. Nicht? Denn wenn sie Delikte begehen, die mit einem Fahrverbot oder Punkten verbunden sind, dann kann das natürlich auch unmittelbar die Berufsausübung gefährden. Und hier sind besonders gravierend Verstöße wie eben halt Geschwindigkeitsüberschreitung, Missachtung von Überholverboten, die leidigen Abstandsverstöße, die Überladung und natürlich eben halt auch hier die Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Am Ende darf man aber auch nicht vergessen, die Alkohol- und Drogendelikte, die leider auch immer wieder auftauchen.
Ah ja, ist ja erschreckend. Denkt man eigentlich im professionellen Verkehr gar nicht dran, aber scheint wirklich an der Tagesordnung zu sein.
Ja, hinzu kommt noch eine andere Geschichte. Was nicht übersehen werden darf, ist eben halt das Überfahren einer roten Ampel. Ne? Klar, wenn ich mit meinem Lastzug unterwegs bin und auf die Ampel zurolle, dann kann es natürlich passieren, dass die Ampel dann irgendwo, ich sag mal, kurzfristig umschaltet und ich meine, okay, dann nehme ich sie einfach nochmal mit. Aber Gelblicht bedeutet nicht unbedingt, dass ich eben halt freie Fahrt habe, sondern ich muss eben halt so fahren, dass ich auch jederzeit anhalten kann. Und wenn ich dann entsprechend die rote Ampel überfahre, je nachdem, wie lange das Ganze dann auch dauert, länger als eine Sekunde, dann habe ich regelmäßig auch ein Fahrverbot, was meine Existenz auch gefährden kann. Und wenn ich das entsprechend häufig mache und entsprechend häufig oder wiederholt zu schnell fahre, dann kann es durchaus sein, dass ich am Ende bei der Agentur für Arbeit vorstellig werden und mir was anderes suchen muss.
Ja, der schlimmst anzunehmende Fall. Sie sind eben schon drauf eingegangen, die Kernbegriffe Arbeitszeit, Lenkzeit und Einsatzzeit. Wie sind die denn eigentlich genau definiert?
Ja, die typischen Missverständnisse, was die einzelnen Zeiten angeht, das ist eben halt dann auch die Frage, ja, was ist Lenkzeit, was ist Ruhezeit, wie ist das alles entsprechend eben halt dann auch gegeneinander abzugrenzen? Und dann nehmen wir einfach mal ein anschauliches Beispiel, wie ein Lkw-Fahrer seinen Tag beginnt. Er kommt also um 6 Uhr kommt er hin, dann macht er die Abfahrtskontrolle, prüft das Fahrzeug, sichert die Ladung, erledigt den Papierkram. Da hat er die Arbeitszeit. Dann fährt er los von 6 bis 9. Das ist ganz klar Lenkzeit. Von 9 bis 9.15 Uhr wartet er beim Kunden auf die Entladung. Da hat er Bereitschaftszeit. Und hier geht es dann los. Die Bereitschaftszeit ist nicht Lenkzeit, aber sie ist Teil der Einsatzzeit, zählt aber wiederum nach § 21a Arbeitszeitgesetz nicht zur Arbeitszeit. Voraussetzung, dass die Dauer bekannt ist. Also hier können schon relativ viele Probleme auftreten. Ruhezeit hat der Fahrer immer dann, wenn er eine Zeit hat, in der er frei über seine Zeit verfügen kann. Das heißt, weder Arbeitszeit noch Lenkzeit noch Bereitschaftszeit hat, dann ruht er sich aus. Dann fährt er weiter zur nächsten Station. Das ist ja Lenkzeit, wieder ganz klar. Wenn er beim Entladen hilft, hat er Arbeitszeit, aber keine Lenkzeit. Dann muss er entsprechend eben halt auch am Kontrollgerät darauf achten, dass er entsprechend umstellt. Wenn er die Arbeitszeit, das heißt eben halt die Zeit, die er beim Entladen hilft, auf Pause stellt, kann er ernsthafte Probleme kriegen. fährt er zurück zum Betrieb, Lenkzeit, reinigt und erledigt Abschlussarbeiten, Arbeitszeit, keine Lenkzeit. Und dann wartet er jetzt im Betrieb darauf, ob irgendwie vielleicht der Disponent noch einen neuen Auftrag hat. Das ist dann wiederum Bereitschaftszeit. Das ist dann aber wiederum Teil der Einsatzzeit, gegebenenfalls aber nicht der Arbeitszeit, wenn es denn im Voraus bekannt ist, wie lange sie dauert. Gut, und ab 16 Uhr hat er dann Feierabend und kann frei über seine Zeit verfügen. Ich fasse das Ganze mal zusammen. Arbeitszeit ist die Lenkzeit und sind sonstige Tätigkeiten. Das heißt, Be- und Entladung und vielleicht auch die Wartung des Fahrzeugs. Die Abfahrtskontrolle, ganz wichtig, zählt dazu. Wer am Morgen zum Fahrzeug kommt und die Abfahrtskontrolle durchführt und das Kontrollgerät noch nicht eingestellt hat, sollte das auf jeden Fall händisch nachtragen. Das ist ganz wichtig. Dann Lenkzeit ist Arbeitszeit. Als Bereitschaftszeit definiere ich Wartezeiten. Wenn im Voraus bekannt ist, wie lange sie dauert, ist es nicht die Arbeitszeit oder wenn die Wartezeit im Voraus bekannt ist als solche. Ruhezeit wiederum ist die frei verfügbare Zeit, die weder zur Arbeits- noch zur Bereitschaftszeit zählt. Und dann letztendlich die Einsatzzeit, da habe ich dann die Arbeitszeit, die Bereitschaftszeit und die Pausen ohne die Ruhezeit. Und wenn ich das alles beachte, dann komme ich auch entsprechend zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften. Was ich vielleicht noch bei der ganzen Geschichte im Hinterkopf haben sollte, das ist vielleicht die 144-Stunden-Regel. Na, da kann man sich ganz, ganz einfach mal zusammenbringen, weil die 144-Stunden-Regel verpflichtet die Fahrer spätestens nach 144 Stunden eine wöchentliche Ruhezeit zu beginnen. Und wenn er das macht, dann ist er auch völlig im grünen Bereich. Ist das okay soweit?
Das ist verstanden, aber klingt offen gestanden alles andere als trivial. Aber klar, zeigt, wie wichtig es ist, dass die Fahrer sich damit beschäftigen. Kommen wir mal zum nächsten Thema, zur Ladungssicherung. Wie groß ist da die Verantwortung der Fahrer wirklich?
Naja, bei der Ladungssicherung, da steht natürlich der Fahrer ganz im Mittelpunkt. Das darf man nicht vergessen. Denn der Fahrer ist derjenige, der eben das Fahrzeug führt und bei dem auch letztendlich die Verantwortung dafür liegt, dass das Fahrzeug vernünftig über die Bahn gelenkt werden kann. Ne? Und das ist eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Denn es ist alles in § 22 Absatz 1 StVO geregelt. Und da steht drin, dass der Fahrer sicherstellen muss, dass die Ladung einschließlich der Geräte zur Ladungssicherung und Ladeeinrichtungen so verstaut und gesichert sind, dass sie selbst bei einer Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin und her rollen, herabfallen und so weiter können. Ne? Und den anerkannten Regeln der Technik sind dabei zu beachten. Was bedeutet das? Der Fahrer sollte also, bevor er losfährt, sich auf keinen Fall auf den Verlader oder auf den Belader verlassen. Das heißt, der Staplerfahrer, der stellt die Ware vielleicht oder das Ladegut einfach auf die Ladefläche und dann sagt er dem Fahrer, fahr ab und nichts weiter. Wenn der Fahrer das tut, dann kriegt er ein Problem später, wenn irgendwas passiert, weil er hat nicht kontrolliert, dass die Ware oder dass das Ladegut eben halt entsprechend gesichert auch dort ist, gegen Verrutschen und ähnliches verzurrt oder gegebenenfalls mit Anti-Rutschmatten ausgestattet dort verladen worden ist. Und er ist eigentlich derjenige, der direkt dann dort steht. Das heißt, er muss auch gucken, ob die Gurte, die ihm zur Verfügung gestellt worden sind, zum Beispiel ablegereif sind, ob die in ausreichender Zahl vorhanden sind. Und ob er gegebenenfalls, und das ist auch wichtig, wenn er zum Beispiel im Nahverkehr unterwegs ist, eine Ameise auf seinem LKW hat, ob die auch entsprechend gesichert ist, weil auch die Ameise als Ladehilfsmittel zählt zum Ladegut. Das darf er nicht vergessen. Und wer das nicht macht, ja, dann ist er drin, dann kriegt er Bußgelder, dann kriegt er Punkte. Und er kann eben halt, das ist das Wichtige, weil die Ladungssicherung die Kernpflicht des Fahrers ist, das nicht auf den Verlader oder Versender abwälzen kann. Und wenn das Ganze nicht passt und wenn er mitkriegt, auch während der Fahrt, denn das ist ganz wichtig, er muss auch während der Fahrt kontrollieren, dass die Ladung entsprechend sicher ist. Das heißt, im Zweifel muss er auch die Gurte nachspannen. Und wenn das alles nicht mehr geht, dann muss er im Zweifel stehen bleiben und darauf warten, dass er entsprechend eben halt er neue Ladungssicherungsmittel oder ähnliches kriegt. Ne? Ganz wichtig ist eben halt hier auch noch die Geschichte bei Gefahrguttransporten, denn da ist es ausdrücklich als Ordnungswidrigkeit ja, geregelt. Und bei gravierenden Verstößen kann auch hier ein Fahrverbot oder eben halt auch die Entziehung der Fahrerlaubnis drohen. Insbesondere dann, wenn Personen gefährdet werden.
Ja, klar. Also gilt hier eigentlich der bekannte Grundsatz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und diese Kontrolle muss der Fahrer quasi kontinuierlich vornehmen. Jetzt wechseln wir mal kurz zu den Verladern. Welche Fehler geschehen da aus Ihrer Sicht am häufigsten?
Naja, also beim Verlader ist es so, dass die eben halt auch oftmals nicht darauf achten, dass die Ladungssicherungsvorschriften eingehalten werden. Denn die Ladung muss eben halt nach 22 Straßenverkehrsordnung so gestaut und gesichert werden, dass sie eben halt dann dort sicher ist. Und das heißt, für den Verlader, der muss eben halt auch schon schauen, dass die Ladung nicht nur auf die Ladefläche gestellt, sondern dass sie eben halt auch gesichert wird. Und das unterbleibt eben halt oftmals, warum auch immer. Aber das ist eigentlich der häufigste Fehler, dass der Verlader nicht auf eine ordnungsgemäße Ladungssicherung achtet. Und das Problem ist, dass wenn eben halt die Ladungssicherungsvorschriften auch beim Verlader schon nicht beachtet werden, im Zweifelsfall bei einem Unfall dann auch der in der Verantwortung steht und die rechtlichen Konsequenzen zu tragen hat.
Ja, okay, also wird da im Zweifel die Schuld sogar geteilt. Kommen wir mal zur Lkw-Technik, zur aktuellen. Es gibt ja ein neues Gesetz, quasi ein Abschaltverbot für den Notbremsassistenten. Wie schaut das im Einzelnen aus?
Gut, beim Notbremsassistenten muss ich natürlich eben halt gucken, wie schaut die Sache als solches aus hinsichtlich eben halt der Funktionsfähigkeit. Also der Notbremsassistent, der muss ja oberhalb von 30 km/h ohnehin eingeschaltet sein. Und wenn eben halt der Fahrer den Notbremsassistenten entgegen dem Abschaltverbot deaktiviert, dann verstößt er gegen die StVO. Und dann hat er mit ordnungsrechtlichen Sanktionen zu rechnen. Warum ist das Ganze so wichtig? Der Notbremsassistent trägt ja zur Betriebssicherheit des Fahrzeugs bei. Und wenn er eben halt entsprechend den Notbremsassistenten abschaltet, dann hat er eine Angelegenheit, wo er direkt in die Betriebssicherheit des Fahrzeugs eingreift. Und deswegen ist das Abschalten des Notbremsassistenten grundsätzlich verboten. Es sei denn, es sind eben halt spezielle Fahrzeuge, sag ich jetzt auch mal Straßenreinigung oder ähnliche. Da kann es tatsächlich auch dann d'accord sein mit der Gesetzgebung, aber eben halt normalerweise darf er das auf keinen Fall. Und was noch ganz wichtig ist, bei Gefahrguttransporten gelten keine speziellen Ausnahmen. Das heißt, die unterfallen genauso eben halt hier der Verordnung EU, die heißt 2019-2144 und der Straßenverkehrsordnung. Genauso wie die normalen LKWs auch. Aber zusammengefasst, der Notbremsassistent gehört eingeschaltet. Wer ihn ausschaltet, greift in die Betriebssicherheit des Fahrzeugs ein und muss sich dann entsprechend eben halt auch bei einem Unfall mit den entsprechenden Konsequenzen auseinandersetzen.
Okay, dann hätten wir das geklärt. Gehen wir mal zu den Kontrollen durch das BALM an den Autobahnen. Welche Rolle spielen dabei technische Mängel? Wie oft werden die festgestellt und dann auch mit Bußgeldern belegt?
Ja, also die technischen Mängel, die stehen ganz vorne bei den Kontrollen des BALM. Weil es ist natürlich so, dass eben halt das BALM auch dafür verantwortlich ist, zu sichern, dass eben halt die Fahrzeuge nach § 29 Straßenverkehrszulassungsordnung Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit aufweisen und dass eben halt auch die Bau- und Wirkvorschriften erfüllt werden. Gut, die § 29 StVZO-Regel bezieht sich jetzt in erster Linie auf die Hauptuntersuchung, aber das BALM guckt eben halt auch drauf. Das heißt, wenn ich kontrolliert werde vom BALM, dann schauen die in erster Linie erstmal, wie sieht denn das aus? Habe ich die Prüfplakette? Ist der technische Zustand des Fahrzeugs in Ordnung? Und während sich dann die BALM-Kontrolleure treten ja nicht einzeln auf, sondern immer zu mehreren. Der eine eben halt sich mit mir freundlich unterhält, geht der andere dann eben halt auch schon mal ums Fahrzeug herum und guckt dann mal, wie sieht die Bereifung aus, wie sehen die Bremsen aus, ist gegebenenfalls die Bremsscheibe rissig oder sind die Profile abgefahren. Oder ist vielleicht sogar, was auch sehr oft vorkommt, die Konstruktion mangelhaft, sprich, dass eben halt der Rahmen durchgerostet ist. Man glaubt gar nicht, wie viele Probleme dort auftreten. Und ja, man darf eins nicht vergessen, wenn eine Prüfplakette auf dem Auto drauf ist, dann bedeutet das noch lange nicht, dass das Auto zum Zeitpunkt, zu dem es kontrolliert wird, auch den Vorschriften entspricht und den Zustand aufweist, den es zum Zeitpunkt der Prüfung hatte. Und wenn es entsprechend eben halt völlig daneben ist, das heißt verkehrsunsicher im schlimmsten Fall, dann untersagt das BALM auch mal die Weiterfahrt.
Ja, was natürlich der unserer aller Sicherheit auf jeden Fall zuträglich ist. Was können denn Unternehmen konkret tun, um Bußgelder, sofern die öfters auftreten, nachhaltig zu vermeiden?
Naja, also im Ersten ist es eben halt so, dass Unternehmer, da sehe ich jetzt mal den Transportunternehmer, den B-Lader und den Fährlader in einem Boot, dass sie eben halt gucken müssen, dass die Organisation und die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Pflichten ordentlich organisiert haben und entsprechend eben halt auch kontrollieren, ne? Denn wie wir es eben gerade mal schon hatten, es ist ganz wichtig, dass kein LKW vom Hof fährt, wo die Ladung einfach nur draufsteht und nicht gesichert ist. Das ist das A und O, weil mir ist das ganz zu Anfang selber mal passiert. Da hat der Staplerfahrer einfach nur gestapelte Getränke draufgestellt. Ich habe die nicht weit genug abgestapelt und die sind dann in der Autobahnauffahrt sind die rausgefallen. Das ist jetzt schon mittlerweile mehrere Jahrzehnte zurückliegend, aber das war dann doch einfach lehrreich. Ne? Und wie gesagt, hier, wenn irgendwas Großartiges passiert wäre, dann hätte nicht nur ich in der Haftung gestanden, sondern eben halt dann auch der Fährlader und gegebenenfalls auch der B-Lader. Ne? Also das ist ganz wichtig. Es müssen geeignete organisatorische Vorkehrungen getroffen worden sein, die dann aussehen wie in der Auswahl und Schulung des Personals bei der Ladungssicherung. Dann muss ich eine ganz klare Verantwortlichkeitszuweisung haben für die Beladung und die Ladungssicherung. Gegebenenfalls müssen das mehrere machen. Das heißt eben halt, der eine ist der Staplerfahrer, der zweite kontrolliert, ob die Ladung vernünftig gesichert ist. Und im Zweifel muss eben halt auch direkt vor der Ausfahrt nochmal kontrolliert werden. Ne, stichprobenartig oder eben halt auch durchgängig, je nachdem, wie hoch das Gefährdungspotenzial ist. Und hier ist eben halt der Punkt 20a Fahrerpersonalverordnung, da steht es drin, dass alle die an der Beförderungskette beteiligt sind, zusammenarbeiten, sich abstimmen und die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten müssen. Ne? Das heißt, Sicherungsmittel müssen da sein, beim Fährlader, beim B-Lader, natürlich auch beim Frachtführer. Das heißt, der Fahrer muss entsprechend ausgestattet sein, wie ich vorhin schon mal sagte. Und es muss eben halt auch regelmäßig kontrolliert und auch dokumentiert werden. Und wenn das alles eingehalten wird, dann sind die Beteiligten eigentlich auch ziemlich auf der sicheren Seite.
Ja, okay. Das heißt also unterm Strich, auch wenn der Fahrer im Fokus steht, Sicherheit und damit auch Bußgeldfreiheit ist im Prinzip eine Teamleistung.
Auf jeden Fall. Man muss hier eins sehen. Ich kann die Aufgaben zwar delegieren und ich kann zwar sagen, der Fahrer ist der Verantwortliche, aber zusammenfassend muss ich wirklich sagen, dass eben halt die Oberaufsicht für die Systemverantwortung als solches bei den Unternehmern liegt.
Ja, klar. Das heißt, es müssen organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, um halt alle diese Sicherheitsaspekte zu gewährleisten.
Richtig. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auch nicht weiter verwunderlich und auch nur konsequent, dass eben nicht nur der Fahrer bei Verstößen, sondern auch der Unternehmer in die Verantwortung mit einbezogen wird und haftet.
Ja. Wenn Sie einem Fuhrparkleiter einen Rat geben dürften, welcher wäre das?
Ja, dem würde ich sagen, schau, dass du entsprechend eben halt wirklich all das, was erforderlich ist, um deinen Ablauf zu kontrollieren und um eben halt auch wirklich die Übersicht zu haben darüber, dass die Erfordernisse alle eingehalten werden. Das heißt, du dein Unternehmen oder den Fuhrpark wirklich führst wie ein Unternehmen, dass du das entsprechend organisierst. Wenn du das tust, dann bist du auf der sicheren Seite. Das heißt, du musst gewährleisten als Fuhrparkleiter die Betriebssicherheit, die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, die Einhaltung der Ladungssicherungsvorschriften, die Überwachung der Fahrerqualifikation und Unterweisung. Es kommt leider immer wieder vor, dass auch Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs sind. Und ich muss das Ganze natürlich entsprechend auch nachweisen. Sprich, zusammenfassend, ich brauche ein wirksames Compliance-Management mit klaren Zuständigkeiten, regelmäßigen Schulungen, dokumentierten Kontrollen und einer aktiven Überwachung. Und wenn ich das alles berücksichtige, dann sind auch Sanktionen relativ unwahrscheinlich.
Herr Dr. Hammer, ich glaube, das war ein super Schlusswort zum Thema Bußgeld. Wir sagen nochmal ganz, ganz herzlich Danke, dass Sie heute Zeit für uns hatten und danken für diese klare Einordnung.
Sehr gerne, es hat mir Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Bis denn, danke, tschüss.
Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für das Interview. Wir haben heute also gesehen, wie komplex die Vorschriften sind und wie wichtig es ist, sie zu kennen. Nur dann können Fahrerinnen und Fahrer sicher unterwegs sein und Unternehmen vermeiden nötige Risiken. Und damit bedanken wir uns bei allen, die bei dieser Folge zugehört haben. Wenn Sie Themenvorschläge oder Feedback haben, melden Sie sich gerne bei uns. Einen Kontakt zur Redaktion finden Sie in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und bis zum nächsten Mal, eine allzeit gute Fahrt.